Dann darfst du dich von nun an zu den Guten zählen.
Hallo liebe Leute von A bis Z, von 1 bis 100, von Norden bis Süden, von Osten bis Westen. Hier ist er wieder, der liebe gute alte Daddy Watch. Und wir haben die zweite Hälfte der Staffel beschritten. Die Folge heute hat den Titel Mein Name ist Kevin Johnson. Im Original Meet Kevin Johnson. Schnell die Fakten. Erschien am 20.03.2008, 43 Minuten lang. Regie führte Steven Williams und das Drehbuch schrieben Elizabeth Sarnoff und Brian K. Vaughan. Gut, das sind die Fakten. Jetzt gehen wir in die Handlung und wir beginnen bei den Baracken. Locke klärt zusammen mit Ben seine Gruppe über die ganze Situation auf, inklusive dessen, dass Michael der Spion an Bord ist. Und man merkt schon, dass, naja, man ist insgesamt nicht so ganz begeistert davon, dass Ben jetzt hier plötzlich Teil der Gruppe ist. Und ja, auf dem Schiff derweil gibt es nachts einen Alarm wegen möglicher Deserteure oder so, wegen Leute, die versuchen zu desertieren, die versuchen mit einem Schlauchboot abzuhauen. Der Kapitän Gold, der stoppt das ziemlich rigoros und verprügelt die Leute. Said spricht derweil dann auf dem Deck, nachdem der Captain wieder weg ist, Michael an, will wissen, was er hier macht, und der sagt, ich suche meinen Tod. Und dann haben wir den Vorspann. Nach dem Vorspann sind wir wieder bei den Baracken. Wir sehen, wie Sawyer mit Locke draußen spricht und ihm sagt, hey, sag mal, das mit dem mit den 3 Millionen, die Miles von Ben haben will, hast du aber nicht erzählt. Und Ben Locke sagt sowas wie, naja, das habe ich jetzt nicht für wichtig gehalten, weil siehst du hier eine Bank. Aber Miles sagt schon auch, du, Leute, also der war euer Gefangener und jetzt ist er hier Teil der Gruppe. Ich bin mir relativ sicher, dass er dieses Geld besorgt bekommt. Gut. Derweil in der Hütte noch spricht Ben mit seiner Ziehtochter Alex und gibt ihr eine Karte zum Tempel, wo er ja schon den Rest der anderen damals hingeschickt hat, und will auch, dass sie da hingeht, um in Sicherheit zu sein, da er der Meinung ist, hier wird es noch Angriffe geben und was weiß ich. Und sie soll ruhig auch Karl mitnehmen und ihre Mutter, ihre leibliche Mutter Danielle, soll sie auch begleiten und dahin bringen. Auf dem Schiff derweil, Kahana heißt das, glaube ich, das habe ich jetzt rausgefunden, suchen Said und Desmond Michael im Maschinenraum auf, und als sie dann alleine sind, konfrontiert Said ihn auch, und wir wissen, wie er dahin gekommen ist und was er hier vorhat, genau. Und dann sehen wir das in einer sehr, sehr langen Rückblende. Also wir haben heute keine verteilte Rückblende, sondern die Rückblende ist jetzt das Herz der Episode. Wir beginnen nämlich mit Michael, der wieder zurück in der Zivilisation ist, in New York eine Wohnung hat, die nicht so richtig gut und schön aussieht, ist alles etwas heruntergekommen. Er schreibt einen Text auf Papier und steckt sich den an seine Jacke, pinnt den sich an seine Jacke, setzt sich in sein Auto und fährt mit dem Auto zum Hafen und rast mit voller Wucht in einen Container. Also offensichtlich ein Selbstmordversuch. Denn es bleibt beim Versuch, wir wissen ja, er lebt noch, er wacht im Krankenhaus wieder auf, hat offenbar massive Schuldgefühle, denn bevor er wirklich wieder aufwacht, hat er quasi einen Traum davon, dass eine Schwester reinkommt und die hat das Gesicht von Libby, was ja eine von den zwei Frauen ist, die er erschossen hat, die er nicht hätte erschießen müssen, ehrlicherweise. Jedenfalls nicht nach Auftrag, den er von den anderen hatte, um Walt wiederzukriegen. Allerdings ist das, wie gesagt, stellt sich nur als Traum raus, aber man sieht, dass der Mann offensichtlich massive Schuldgefühle hat. Dann sehen wir, wie er zu seiner Mutter geht, bei der er Walt gelassen hat und die sich um Walt kümmert. Er will seinen Sohn sehen, sie lässt ihn aber nicht zu ihm und sagt ihm, ey, du bist hier einfach aufgetaucht, ich muss mich jetzt um ein völlig traumatisiertes Kind kümmern. Und er will dich nicht sehen. Er hat das ganz klar gemacht, dass er dich nicht sehen will. Und ja, Michael geht dann in ein Pfandleihhaus, tauscht Jeans Uhr, die er ja behalten durfte, gegen eine Waffe und will sich mit dieser Waffe in einer einsamen Gasse erschießen, wird aber von Tom, der ja auch einer der anderen ist, wir erinnern uns, inzwischen auf der Insel ist er inzwischen tot, aber genau, von dem wird er aufgesucht, und Tom will Michael für irgendetwas rekrutieren, sagt ihm aber noch nicht was. Was er ihm aber sagt, ist, Dass die Insel ihn nicht sterben lassen wird. Er soll es ruhig versuchen, aber es wird nicht klappen. Michael sitzt dann zu Hause und will sich erschießen und tatsächlich funktioniert die Waffe einfach nicht. Obwohl sie voll geladen ist, klappt es nicht, sich zu erschießen. Und dann sieht er im Fernsehen den Bericht vom ins Meer gestürzten Flugzeug, von dem falschen Flugzeug, in dem ja noch, ich weiß gar nicht mehr, ob das in der letzten oder vorletzten Folge war, aber der Kapitän Gold behauptet hat, dass Linus sie das da platziert hätte. Wir erfahren jetzt eine andere Geschichte später noch. Denn Michael besucht jetzt Tom und der klärt Michael dahingehend auf, dass Charles Whitmore das Wrack platziert hätte, um abzulenken, weil er wüsste, dass das Flugzeug woanders abgestürzt wäre und will das jetzt finden. Mal gucken, welche Geschichte da wahr ist. Tom beauftragt Michael, Whitmores Schiff zu infiltrieren und er soll dort an Bord alle umbringen. Das ist der Auftrag, den er bekommt. Soll auf Fidschi geht Michael dann auch an Bord des Schiffes. Ihm ist auch eine Kiste geliefert worden, die offensichtlich die anderen für ihn da platziert haben, denn er selbst sieht so aus, als hätte er davon nichts gewusst. Ja, und Michael wird quasi an Bord genommen, hat unter anderem eine Unterhaltung mit Frank, wo der von Oceanic 815 redet und ihm sagt, ja, das suchen wir, das echte Flugzeug. Ja, und er öffnet die Kiste auch erstmal nicht, bekommt dann mit, dass an Bord das Schießen mit MGs geübt wird von einigen Leuten. Und das bringt ihn dann dazu, dass er doch die Angst bekommt, dass, also das ist auch das, was Tom ihm gesagt hat, du musst die alle töten, damit hier die nicht deine Freunde auf der Insel alle umbringen. Und jetzt glaubt er das dann auch, er öffnet die Kiste und findet einen Koffer voller Sprengstoff, den er in den Maschinenraum nimmt und auch zündet. Also er führt alles durch, um damit dieser Koffer in die, also was da an Anweisung ist, damit der Koffer in die Luft geht. Aber er sprengt nicht, also der Sprengstoff wird nicht ausgelöst, sondern es fährt nur ein kleines Fähnchen hoch oder ein kleiner Stab hoch, an dem ein Zettel ist, auf dem einfach nur drauf steht, not yet, also noch nicht. Ziemlich miese Nummer. Dann später sitzt Michael in seiner Kajüte, wird von Minkowski, dem Funker, aufgesucht und der sagt ihm, hier, du hast einen Anruf, du hast einen Funkspruch, jemand namens Walt will mit dir sprechen, Michael will dann natürlich unbedingt hin und ja, mit Walt kommunizieren, sagt dann auch, hey, das ist echt super privat, kannst du mich allein lassen, Minkowski lässt ihn auch allein und dann stellt sich aber raus, dass nicht Walt am anderen Ende der Leitung ist, sondern Ben. Und jetzt bekommt er er stimmt Ben dann auch zu, okay, gut, ich mache den Auftrag hier, ich sabotiere hier das Schiff und bekommt von Ben die Anweisungen, was er zu tun hat. Also unter anderem die Funkanlage zerstören und auch den Maschinenraum sabotieren, was er ja schon getan hat alles. Ja, und da endet dann auch der Flashback-Teil und wir sind wieder in der Gegenwart und Said schnappt sich jetzt Michael und übergibt ihn an den Captain und outet ihn als Verräter und Spion und ehemaliges oder ja, einen der Überlebenden von Oceanic 815. Was natürlich relativ heftig ist. Ich bin ja schon der Meinung, dass man dem Kapitän nicht unbedingt trauen kann. Ich glaube, dass unsere Passagiere da so ein bisschen zwischen zwei vertrauensunwürdigen Gruppen gefangen sind. Naja, mal gucken, wie es sich entwickelt. Wir sind dann zum Schluss nochmal auf der Insel bei Alex und Rousseau und Karl, die auf dem Weg zum Tempel sind. Und werden allerdings plötzlich beschossen. Karl stirbt direkt dabei, Rousseau und bringt sich und Alex erstmal in Sicherheit und sagt ihr, und wird dann aber auch erschossen. Und Alex nimmt dann die Hände in die Luft und ruft noch, dass sie die Tochter von Ben Linus ist, bitte darum, dass ihr nichts getan wird. Und so endet die Folge. Mal schauen, ob wir hoffentlich nächste Folge dann gleich sehen, was passiert. Aber ja, relativ heftiges Ende. Gut, dann brauche ich jetzt noch eine Wertung. Heute war ich mal ein bisschen schneller. 9 von 10. Ich fand den Rückblick sehr, sehr gut. Ich finde es gut, dass Michael leidet. Zeigt es, dass er doch ein Gewissen hat. Zweitens fand ich es wirklich krass, wie manisch der in der zweiten Staffel war. Das war so einer dieser Teile, die mir nicht gefallen haben. Aber ja, also Michael hatte bei mir komplett verspielt nach Staffel 2. Also er ist jetzt auch niemand, den ich mag, aber immerhin hat er ein Gewissen. Und es ist interessant, sowas, das mal jetzt alles gesehen zu haben. Und ja, spannend, spannend, wie es weitergeht. 6 Folgen sind es nur noch in der Staffel. Also so langsam, so ganz langsam begeben wir uns auch schon auf die Zielgerade. Gut, was wir auch haben, ist eine neue Folge in der Rankingschmiede heute, die erschienen ist. Und zwar eine Folge zum zweiten Platz des MCU Infinity Saga Rankings. Hier haben wir den Film The First Avengers Civil War. Und ja, hört euch die Besprechung an. Ich bin sehr begeistert und rede vor allem viel darüber, warum ich so begeistert bin am Ende. Ist ein toller Film. Ganz, ganz großartig. Viel Lob gab's da in der Folge. Und dann kann ich noch sagen, folgt dem Daily Watch gerne bei Instagram, abonniert den Daily Watch und bewertet ihn auch gerne, wenn ihr das tut. Vielen, vielen Dank. Und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.
Homewood, Kalifornien. Ein Sommerabend am Lake Tahoe. Ein Ehepaar geht ins Bett, allein im Haus, glauben sie. Doch da ist noch jemand. Ein Mann, der sich vor Stunden hineingeschlichen hat. Und der wartet. Minuten später fallen Schüsse. Der Täter flieht und 2 Jahre lang hat dieser Mord keinen Namen. Bis sich zeigt, der Täter kommt aus der eigenen Familie. Ein ehemaliger MLB-Spieler, der alles hatte und alles verloren hat. Was bringt einen Mann dazu, seine Schwiegereltern zu töten? Tatort Sport, der Fall Dan Serafini, jetzt überall, wo es Podcasts gibt.